Dominik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian.
Haare im Thunfisch. Ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, hier ist Haare im Thunfisch, der Beziehungscoachings-Podcast. Unter Mikrofonen sind wie immer Consuela und Stretch, eure Hotelfachleute im Duke of the Mist Hotel, in Gestalt von Lars
und Brian.
Brian, da bist du ja wieder. Wie geht es dir?
Sehr schön, schön. Ich
hatte, was macht das Fressbrett?
Also gut. Gut. Das wurde alles fachmännisch wieder zusammengezimmert. Es ist Wahnsinn, dass man, weil die Zahnärztin sagte dann so, ja, sie kriegen dann auch noch eine Rechnung, weil bei Zahnersatz muss man zuzahlen.
Mhm.
62 Euro, na gut.
Okay.
Aber dafür sagte die Zahnärztin, wie lange hat die gehalten? 30 Jahre? Gut, jetzt hält sie wieder nochmal 30. Mir soll es recht sein, aber ich habe eine ganz andere Geschichte.
Stimmt, wir erzählen uns ja mittlerweile immer einen kurzen Schwank aus unserem Leben, eine kleine Anekdote am Anfang. Genau, was hast du denn erlebt?
Ich berichte vielleicht mal kurz von dem Roadtrip, den ich letzte Woche Dienstag auf Mittwoch gemacht habe. Ich bin am Dienstag um 12.30 Uhr gen Frankfurt gefahren mit dem Auto, habe dort einen guten Freund von mir ins Auto gepackt. Dann sind wir weiter nach Köln, dort zu einem weiteren guten Freund, dort unsere Sachen gepackt und der hat uns um 18.30 Uhr zu einer Veranstaltungshalle in Köln gefahren, denn
was gab es?
Ich war beim Konzert vom, jeder wird ihn kennen, Wu-Tang Clan.
Ui.
Der Sound war mega kacke, also es bestand eigentlich nur aus Bass und man hat irgendwie die Punchlines von den Rappern gehört, aber verdammt nochmal, es war der Wu-Tang Clan und zwar alle. War schon sehr gut. Ich war high vom Passivrauchen tatsächlich, weil der Typ vor mir hat sich im 10-Minuten-Takt hier eine Sportzigarette angezündet. Ich stand dann mitten in dieser Wolke drin.
Oh Gott.
Und um 11:30 waren wir dann wieder in unserem temporären Domizil. Natürlich ist man nach so einem Konzert das aufgedreht. Wir waren dann noch wach bis um 2. Um 9.30 Uhr wurden wir aus dem Bett geworfen, weil unser Unterkunftsleiter, nenne ich es mal, um 11 Uhr einen Termin in der Werkstatt hatte.
Euer Herbergsvater.
Genau, Herbergsvater, genau. Also gab es 2 Kaffee unter die Dusche und dann ging es wieder gen Heimat. Meinen Freund, den ich in Frankfurt aufgesammelt habe, abgesetzt, nach Hause gefahren. 15.20 Uhr war ich in Karlsruhe mit 2 Erkenntnissen. Erstens, kriege seither diesen einen Refrain von diesem einen Wu-Tang Clan Song nicht mehr aus dem Kopf. Es ist furchtbar. Cash rules everything around me. Cream get the money. Dollar, dollar, bill you all.
Cool.
Und das zweite ist, wenn ich nochmal so einen Stunt mache, dann nehme ich mir nicht nur den Tag der Rückreise frei, sondern auch den Tag danach. Ich war ein Zombie am Donnerstag im Büro.
Man fragt sich, wie man das, keine Ahnung, 20 Jahre früher hinbekommen hat oder 30 Jahre früher. Wir sind ja auch schon ein bisschen weggeledert.
Was gab's bei dir Schönes?
Ach, mal wieder so eine Erkenntnis. Ich habe letztes Mal schon ein bisschen von Kindheitsträumen gesprochen und so weiter und dass ich das total toll finde, was ich hier mit dir mache. Ich bin gerade in einer Situation, wo ich am Wochenende 2 Auftritte hatte und ich tatsächlich übermorgen nach Köln aufbrechen werde, auch nach Köln, um dann 3 Auftritte zu absolvieren. Dann an dem Wochenende auch noch einen Podcast aufnehmen werde in Köln. Ich bin mit einem befreundeten Podcaster verabredet und werde im Podcast Was mit Rock und Vinyl werde ich zum Thema John Fogerty mit ihm eine Sendung aufnehmen. Also wir werden John Fogerty natürlich seine Solo-Jahre beleuchten, aber eben auch die Creedence-Zeit und ich glaube, da werden wir eine Doppelfolge von machen, das wird total spaßig. Also wir mögen beide, der Raoul und ich mögen beide John Fogerty sehr gerne und ja, für mich ist es also absolutes Pflichtprogramm, da kommt mindestens einmal in der Woche irgendwie ein Fogerty-Album auf den Plattenteller. Ich muss mich noch dran gewöhnen, Fogerty zu sagen. Ich habe tatsächlich mein ganzes Leben John Fogerty gesagt, aber er nennt sich selber John Fogerty in einem Interview. Also werde ich das jetzt durchziehen. Ja, und da habe ich mal wieder gedacht, so mit den Auftritten und dem Podcasten und was ich so den ganzen Tag mache, denke ich immer, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben. Ich finde, die Entscheidung, die ich mit leider sehr spät mit 30 Jahren getroffen habe, nach dem Motto, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr meiner Leidenschaft folgen und nicht mehr das tun, was andere Menschen von mir erwarten. Das ziehe ich jetzt ja mittlerweile seit fast 20 Jahren durch und bin damit sehr gut gefahren. Und ich wünsche das allen Menschen da draußen, dass ihr irgendetwas für euch findet, was euch erfüllt. Weil ich finde im Alltag sehr viele Leute, ich treffe im Alltag sehr, sehr viele Leute, die sehr unzufrieden mit ihrem Leben sind und mit dem, was sie tun, auch beruflich.
Ja.
Da triffst du, glaube ich, pro Tag mehrere Menschen, denen man das richtig ansehen kann, dass ihnen das überhaupt nicht gefällt. Im Künstlerumfeld, muss ich sagen, triffst du mehr Leute, die sehr zufrieden sind mit dem, was sie tun. Natürlich hat das finanzielle Herausforderungen, aber Gottes Willen, die hast du woanders auch.
Ich meine, das ist ja so eine philosophische Sache. Ne? Ja. Man kann ja auf der einen Seite besorgt man sich einen decent Job, der einem einigermaßen Spaß macht und entsprechend auch das Salär stimmt.
Ja.
Aber man darf halt oder man sollte, egal ob das jetzt Schreiben ist, ob das ist, was wir machen, ob das Musik machen ist, ob das Kabarett ist, alles, was irgendwie kreativ, wo man kreativ rangeht oder wo man Kunst schafft. Und auch dieser Podcast ist meiner Meinung nach eine Art Kunst, die wir schaffen. Ich glaube, ich zitiere gerade jemanden, der mir das 1:1 so gesagt hat. Ich weiß bloß nicht mehr wer. Whatsoever ist ja auch nicht so schlimm. Erster Anglizismus, perfekt.
Sehr gut.
Zu Creedence Clearwater Revival, ja, und John Fogerty, versuche mir das jetzt auch anzugewöhnen, möchte ich noch anmerken, dass ich behaupte, dass jeder zweite Mensch auf der Welt mindestens einen Song von CCR kennt.
Ja.
Und aber 60% nicht wissen, wie die Band heißt.
Richtig.
Das ist so eine Behauptung.
CCR war ja auch einmal die beste Band der Welt.
Down on the corner, out here in the street. Nein, Focus. Nein, nein, nein.
Mach Big nicht. Wheels keep on turning. Auch CCR, ne? Für uns ja, Alfans auch Pflicht. Lektüre hätte ich beinahe gesagt.
Lars, das ist eine fantastische Überleitung zu dem, was wir hier eigentlich tun. Das ist ja perfekt. Das ist ja brillant.
Absalat und Posolutiv. Aber wir tauchen jetzt noch mal ein bisschen in die Zuhörenden-Post beziehungsweise in die Social-Media-Kommentare ein. Ich habe es mal ein bisschen geordnet, weil da kam wirklich sehr, sehr viel rein. Ey Leute, vielen, vielen Dank für eure ganzen Zuschriften. Ich muss das mal wieder ein bisschen eindampfen. Ich muss das mal wieder ein bisschen sortieren. Bitte seid nicht böse, wenn nicht jeder erwähnt wird. Ich habe mich mal wieder beschränkt auf das, was wirklich konkrete Anmerkungen zu von uns aufgenommenen Episoden sind. Alex zum Beispiel, der schreibt eben zu Schluck auf Marke Melmac. Da hatte ich ja am Anfang gesagt, warum sagt Willy im Original 1967, ne, als er bei dem Frackverleih da anruft, und 1969 im Deutschen. Er schreibt, der Unterschied in den Jahren 67 bzw. 69 resultiert meines Erachtens aufgrund der unterschiedlichen Ausstrahlungsjahre. Gab es schon damals bei Married with Children und auch bei King of Queens, ist mir das aufgefallen. Was der Alex hier meint, ist einfach, dass man gerne mal 2 Jahre draufgerechnet hat, um dann zur Strahlausersterung im Deutschen quasi dem Zuschauer das Gefühl zu vermitteln, dass er hier eine brandneue Serie sieht, dass er nicht also etwas sieht, was schon 2 Jahre alt ist. Ich glaube, das meint der Alex hier. Und das hätte man wohl.
Denke ich, hat er recht.
Da hat er recht. Ich habe aber leider Gottes in der Folge, die wir heute besprechen, tatsächlich ein Beispiel, wo das nicht so gut hingehauen hat. Dreht sich nämlich genau auch um diese beiden Jahreszahlen, wo das nämlich kompletter Blödsinn wird am Ende des Tages. So, also hat das zur Strahlausersterung in Deutschland total viel Sinn gemacht, das vielleicht so zu machen. Aber jetzt wir hier so 40 Jahre später, ne, da denkt man sich so, hä, warum eigentlich? Ne?
Also ja. Es
wird immer irrelevanter, je weiter die Zeit voranschreitet. Egal. Tausend Dank, lieber Alex, für diese Anmerkung. Du hast da vollkommen recht. So wird es gewesen sein.
Da gehe ich mit. Ich möchte übrigens noch anmerken, dass die Rubrik Zuhörendenpost fast gleich auf meinem Das mag ich Level rangiert wie Lieblingszitat und Lieblingsszene.
Das ist doch ein großes Kompliment. Das gefällt mir ja, Brian, dass dir hier irgendwas gefällt. So.
Mach weiter.
Sven schreibt, zur Frage, wie man ein Glas zerspringen lässt, da gab es in den 80ern vermutlich 2 Möglichkeiten. Zum einen, wie ihr schon vermutet habt, durch eine kleine Pyroexplosion oder zum anderen durch ein vorgesplittetes Glas, was durch eine gespannte Federmechanik zum Brechen gebracht wird. Ich würde fast auf Zweiteres tippen bei der Folge. Wenn ihr genau hinschaut, schiebt die Puppe am Ende der Szene das Glas mit der rechten Hand nochmal weg und wie durch Zauberhand schiebt der Glasrest sich wieder auf seine ursprüngliche Position, wenn die Hand der Puppe zurückgeht. Das macht schon fast die ganze Magie der Szene kaputt, da klar wird, dass das Glas an irgendeiner Befestigung hängt. Und über diese Feder wurde das Glas zum Zerbrechen gebracht. Oder das war die Pyroschnur. Wie auch immer, schreibt der Sven. Ja, und ich hab mir die Szene jetzt auch nochmal angeguckt. Stimmt, das Glas, das hupft so ein bisschen zurück. Das schiebt sich quasi wieder in die Ausgangsposition. Gutes Auge, lieber Sven. Gutes Auge.
Sehr gutes Auge.
Dann hat der Chris eine Theorie. Ich habe zu der Folge meine ganz eigene Theorie, die auch für die angesprochenen Probleme, dass Alf den falschen Katzensaft nicht erkennt, eine Erklärung liefert. Alf hat keinen echten Schluck auf, sondern nur einen psychosomatischen, beziehungsweise er täuscht ihn vor, damit er Dorothys Hochzeit irgendwie boykottieren kann und zudem an Katzensaft kommt. Als er merkt, dass er falschen Katzensaft verabreicht bekommt, spielt er das Spiel mit, weil er dann so wenigstens als stiller Beobachter bei der Hochzeit dabei sein kann. Als er dann erfährt, in An- und Abführung, dass der Katzensaft falsch war, kommt der Schluck auf wieder, damit Alf beweisen kann, dass er sich für die Familie, zu der er unbedingt gehören möchte, opfert, indem er den Spinat isst. Geile Theorie, oder? Da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Also, Chris, du bist nicht nur unser Musiksachverständiger, sondern wahrscheinlich bist du auch hier unser Haus- und Hofpsychologe mittlerweile. Nicht schlecht.
Ja, das ist, da könnte man die nackte Kanone 2,5 zitieren. Das ist ja brillant. Das ist ja noch besser als das, was ich mir ausgedacht habe. Entschuldigung.
Okay. Ach. Und der Lars schreibt: Hallo, ihr Schamottriesen. Ich habe mir früher immer den Katzensaft so erklärt, dass sie einfach eine fette Blutwurst und ein paar Katzenhaare von Lucky in den Mixer geschmissen haben. Fertig ist das widerliche Gebräu. Liebe Grüße, Lars. Sehr gut. Das möchte man sich ja im Traum nicht vorstellen.
Dein Namensvetter hat richtig abartige Ideen.
Okay.
Boah, Blutwurst allein ist ja schon ekelhaft genug. Naja, wer es mag.
Genau. Das waren die Anmerkungen zu Schluck auf Marke Melmack. Und dann bekommen wir ja auch immer noch verspätet, ne, wenn wir Zuhörende haben, die später in den Podcast eingestiegen sind, bekommen wir ja auch manchmal zu älteren Folgen noch Anmerkungen. So zum Beispiel vom David, der zu Die Nacht, in der die Pizza kam, schreibt: Der Einbrecher war der Schrotthändler, der das Wohnmobil von Cassie verschrottet hat. Er hat auch später den riesigen Magneten gebaut, um die Beweise zu vernichten. Da musste ich erst kurz überlegen, was er meint. Aber ja, er meint, unser Andrew Semenik, unser Dieb am Ende von Die Nacht, der die Pizza kam, wurde ja gespielt von Larry Hankin. Und Larry Hankin hat ja später den Old Joe verkörpert in Breaking Bad. Und das war eben, ja, der Schrotthändler oder der diesen Müllplatz dort besitzt. Genau. Richtig, also toller, also Larry Hankin, toller Schauspieler. So.
Fragen Sie ihn. Sie haben es mir versprochen.
Und dann hat Nikolas tatsächlich noch eine Frage zu Hallo, da bin ich. Was sagt Alf eigentlich im Original, wo er im Deutschen Ihr könnt du zu mir sagen? Sagt, sorry, dass die Frage so verspätet kommt. You can say you to me wird es vermutlich nicht sein, oder? Nee, ich habe dem Nikolas, glaube ich, schon geantwortet. Im Original verläuft die Unterhaltung ein bisschen anders. Alf sagt an dieser Stelle einfach nur all right, all right. Und im Deutschen musste man sich dann etwas vom Original lösen, weil man dort den Wechsel vom Sie zum Du einbauen wollte, den du ja immer brauchst, wenn du von der Respektebene auf die vertrauliche Ebene kommst. Ja, ich hoffe, Nikolas, ich konnte dir damit weiterhelfen. Dann haben wir noch den Jan. Der Jan schreibt uns erstmal zum Kostümfest, dass diese Folge unter seinen Top 5 rangiert. Ich glaube, Ähnliches hast du gesagt, Brian, ne? Die ist ganz oben bei dir.
Ja.
Er grübelt nur die ganze Zeit darüber nach, wieso die Ogmonics nicht am Start waren und ob wir eine logische Erklärung dafür haben. Mit Grüßen aus dem Spreewald, schreibt
er das. Die
Frage kommt
mir so bekannt vor. Ich habe gerade ein Déjà-vu.
Vermutlich, weil ich sie schon beantwortet habe. Ich will ja unsere Zuhörenden nicht so lange warten lassen, wenn ihnen da eine Frage auf die Nägeln brennt. Ich habe ihm geschrieben, dass die Drehbuchautoren vermutlich die Ogmonics nicht einbauen wollten, da Raquel ja streng genommen in Gordo das Wesen am Badezimmerfenster beziehungsweise den Mr. Knollenkopf aus Ein Schock fürs Leben wiedererkennen müsste und das und alles andere eben unlogisch wäre. Ich glaube, das habe ich ihm auch geschrieben. Ja, und dann schickt uns unser lieber unser lieber Zuhörender Zl schreibt uns noch sein Lieblingszitat aus der Kammerjäger und die Kakerlake. Ich nehme an, dass es sein Lieblingszitat ist. Also er schreibt, Alf sagt im Bad, es nebelt dich ein und du riechst auch noch gut. Ach, das war eine schöne Szene.
Es war nur Spaß. Es war nur Spaß. April, April. April, April.
Und dann, lieber Brian, wollen wir uns ja nochmal ganz lieb bedanken. Wir haben ja vor kurzem einen Ko-fi-Account eingerichtet, wo man uns ein Trinkgeld dalassen kann. Und das haben tatsächlich schon Leute gemacht. Liebe Grüße an den René und an den Christopher. Ihr seid die absolut geilsten.
Danke euch. Vielen, vielen, vielen Dank.
Und damit rufe ich jetzt noch das heutige Spiel aus, lieber Brian. Nämlich das Brian-Bullshit-Bingo. Mir ist beim letzten Mal aufgefallen, mein Gott, sagt der Kerl oft, auf jeden Fall. Und ich möchte dich jetzt einfach dazu nötigen, indem du dir dann für solche ein bisschen mehr drauf achtest und dir vielleicht was anderes ausdenkst, damit ich mir nicht, wie sagst du mal, die Haut vom Gesicht ziehen möchte, wenn ich hinterher die Folge schneide. Also ihr dürft auch mal mitzählen, wie oft der Brian auf jeden Fall sagt oder ob er es hinkriegt, das überhaupt gar nichts zu sagen. Und ich werde versuchen, das Wort großartig zu vermeiden und nicht immer überall ein Ja einbauen, wo ich denke, dass ich da zwischendurch irgendwas sagen muss. Also bei mir ist es ja und großartig und bei dir ist es auf jeden Fall. Wie wär's damit?
Da muss ich auf jeden Fall ja bei dir auf zwei Sachen achten.
Das kriegst du hin, du machst ja nicht so viel. Also was du natürlich jetzt kongenial immer machst, ist uns in die Folge einführen und uns die Handlung beipulen. Würde ich mal sagen, schieß mal los.
Ich schieße. Nein, ich schieße nicht, ich bin Pazifist, dazu kommt es später.
Eine hervorragende Überleitung, wie spontan.
Wir sprechen, liebe Zuhörende, über Paradies für Flitterwöchner, a.k.a. Isn't It Romantic. Ein Song von Rodgers und Hart, der mir gänzlich unbekannt ist.
Ja, ich kenne den nur in der Version von Tony Bennett. So, habe ich im Ohr.
Ah, da schellt was im Hinterkopf.
Aber ich finde Rodgers und Hart finde ich deswegen interessant, weil das wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Komponistenduo war.
Die sagen mir tatsächlich was, Rodgers und Hart.
Die haben in den 20ern und 30ern des letzten Jahrhunderts eben sehr viel zusammen gemacht, sehr fruchtbar zusammengearbeitet. Ihr Arbeitsgebiet waren größtenteils Musicals für Bühne und Film. Und zu ihren bekanntesten Kompositionen zählen das Lied Blue Moon, was man, glaube ich, im Ohr hat, und The Lady is a Tramp. Ist auch von den beiden. Da haben wir wieder eine Schleife zurück zu Alf.
Blue Moon, das, was auch in dem wundervollen An American Werewolf in London Verwendung findet.
Da sind allgemein aber sehr viele Songs drin, wo Moon drin vorkommt. Auch Bad Moon Rising. Hey, CCR mal wieder.
Sie, da haben wir schon wieder die Brücke. Bevor wir jetzt zu viele Brücken bauen, die Strahlausersterung in der USA war am 23.11.1987. Und die Strahlausersterung in Deutschland am 17.02.1989. Sie ziehen dieses ein Jahr und drei Monate, die Metrik ziehen sie weiter durch. Ich ziehe auch weiter durch, denn wir springen in den Prolog. Willy sitzt im Wohnzimmer auf der Couch.
Bitte, wo sitzt er?
Im Tonzimmer, Entschuldigung. Ich sehe meinen Fehler. Ich habe hier Wohnzimmer aufgeschrieben und bei Akt 1 steht Tonzimmer.
Sie sollen nicht so am Skript kleben. Welches Skript überhaupt?
Ja, natürlich, macht das alles frei. Und liebe Zuhörende, es geht einfach schon im Prolog sehr gut los. Wie gesagt, Willy sitzt da, schaut sich etwas im Fernsehen an, offensichtlich einen Film, trinkt ein Glas Milch. Auftritt Alf, der eine Tüte Popcorn in der Hand hält, dieses Popcorn in sich reinstopft. Und was da sonst noch mit dem Popcorn passiert, das erklärt der erste Dialog. Alf: Was siehst du da, Willy? Ich sehe, wie du dein Popcorn über den Fußboden verstreust. Oh ja, pass auf, wo du hintrittst. Also, direkt im ersten Satz wieder diese Unverschämtheit. Diese absolute Unverschämtheit. Auf jeden Fall...
Eins.
Scheiße. Fuck. Okay, ich mach das wirklich unterbewusst. Alf schweigt auf jeden Fall kurz. Willy sagt dazu
nichts.
Nee, Alf schweigt dazu.
Du hast gesagt, Alf schweigt auf jeden Fall dazu. Ich mache jetzt ab sofort die Striche leise. Ich werde dich nicht mehr unterbrechen. Das könnte lustig werden, liebe Zuhörer. Bitte zählt weiter mit.
Oh Gott, da will ich am Ende die Zahl. Alf schaut auf jeden Fall in den Fernseher. Und ich gehe jetzt einfach weiter und sagt, oh, Casablanca. Willi referiert, dass es ein wundervoller Film ist und er ihn sich immer wieder anschauen kann. Alf sagt, gut, dann hast du ja sicherlich nichts dagegen, wenn ich umschalte.
Boah, das
nimmt sich die
geht genauso weiter.
Ja. Und aus dem Fernseher dröhnt offensichtlich ein Monsterfilm. Denn es läuft schließlich die Godzilla-Filmwoche.
Ja.
Willy, und was heißt das? Da gibt es Godzilla gegen das Ding, Godzilla gegen King Kong und Godzilla gegen das Smogmonster. Rate, was heute dran ist. Ich möchte nicht raten. Ich gebe dir einen Tipp. Nein. Und dann fängt die Puppe an zu röcheln. Willy sagt, da bin ich jetzt auf deine Hilfe angewiesen. Er sagt, Godzilla gegen das Smogmonster.
Smogmonster, Smogmonster, ja.
Das ist doch dasselbe, was Alf vorher sagte.
Alf gibt ja 3 Filme quasi zur Auswahl. Und Willy soll raten, welcher der Filme es nun wirklich ist.
Und jetzt habe ich das kapiert.
Du hast es übrigens auch richtig gesagt. Es ist die Godzilla-Woche auf dem entsprechenden Kanal. Das wird aber nur im Englischen gesagt. Er sagt, er läuft eine Godzilla-Sendung. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Aber es ist die Godzilla-Woche.
Dann haben wir vielleicht 2 verschiedene Synchro-Versionen gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Godzilla-Filmwoche
sagt. Okay, dann gucke ich nochmal. Tut mir leid.
Willy merkt an, dass er sich das doch bitte lieber nicht ansehen sollte, denn dann kann er wieder nicht schlafen, bekommt Albträume. Aber Alf hat damit seit dem Horrorfilm-Wochenende überhaupt gar kein Problem mehr und schläft wie ein Stein. In diesem Moment schwenkt die Kamera auf das Bild. Und da ist jetzt ein ganz kurzer Punkt, bevor wir uns gleich nochmal kaputt lachen.
Ja.
Der geneigte Filmfan-Nerd wird anhand dieses Bildes sehen, dass es sich hier mitnichten um Godzilla handelt. Denn
das ist irgendein anderer Film.
Die verlorene Welt von 1925.
Guck mal.
Habe ich nachrecherchiert.
Ist ja großartig. World. Das ist ja toll, dass du das nachgeguckt hast. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Mir ist bloß auch aufgefallen, dass das nicht wie Godzilla aussah.
Das sollte ein Brontosaurier sein. Mhm. Der Film hat eine ganz spannende Geschichte. Ich reiß es nur mal kurz an. Stummfilm. 61 Minuten, weil das Studio nicht wollte, dass eine Tonnachvertonung kommt. Mittlerweile gibt es die nachvertonte Fassung, geht 105 Minuten. Davon abgesehen, schaut der Außerirdische in den Fernseher, schreit, dreht sich nach rechts, wirft das Popcorn weg und rennt aus dem Bild.
Auch wieder so eine Szene, die es in den neuen Vorspann geschafft hat. Und ein Beweis dafür, dass Alf nicht nur Schiss vor Aliens hat, sondern auch vor 20er Jahre Knetmonstern.
Ja, genau. Ich dachte, dass ich einem von den Kerlen Geld schulde.
Ja, das Horrorfestival. Wir haben ja diese Theorie, die wir immer wieder belegen durch verschiedene Beispiele, dass es im Original oft genauer ist. Das Horrorfestival ist das Blob-Festival.
Mhm.
The Blob kennst du ja,
ja,
denke ich mal.
Ja, kenn ich.
Das ist ursprünglich ein Horrorfilm von 1958 und hat eine unheimlich große Fangemeinde. Und just in dem Jahr nach der Strahlausersterung dieser Alf-Folge in den USA gab es ja tatsächlich auch ein Remake des Films. 1988 kam das Remake von The Blob raus. Und der soll stellenweise echt fies sein. Gesehen habe ich ihn noch nicht. Ich kann jetzt nur für die Urfassung sprechen und die ist echt gutes Popcorn-Kino. Wäre mal was für einen gepflegten Halloween-Abend mit der Süßen. Ich werde dir das mal vorschlagen. Aber auf jeden Fall, seit dem Jahr 2000 gibt es wirklich ein Blobfest. Ein jährliches Festival an einem der Drehorte in Pennsylvania. Und das ist mir dazu noch aufgefallen, als Alf, ja, cool. Horror-Festival bzw. Blob-Festival sagt.
Stimmt. Ich hatte mich schon gewundert, beziehungsweise ich habe schon darauf gewartet, wann der erste Moment kommt, wo die O-Ton-Fassung etwas genauer ist.
Mhm.
Wir machen es jetzt auch ganz genau, denn wir springen in den ersten Akt ins Tonzimmer.
Nochmal ins Tonzimmer, genau.
Jawohl, Willy macht sich offensichtlich bereit auszugehen. Kate bleibt zu Hause, weil halt man eben gewisse Nicht-Menschen nicht allein lassen sollte. Und Willys trockener Kommentar ist, du hast recht. Es ist schön, wenn man nach Hause kommt, noch ein Zuhause gibt, zum nach Hause kommen.
Ja. Das ist sehr nah am Original, deswegen brauchen wir das gar nicht als Unterschied jetzt hier irgendwie.
Aber Kate setzt noch einen drauf, ne? So richtig destruktiv wird er erst während der Hockeysaison.
Ja.
Und in diesem Moment klirrt es und Willy platzt die Hutschnur. Er wird ihn zur Rede stellen, dass es so nicht weitergeht und er doch jetzt endlich mal, ne? Aber Kate weist ihn darauf hin, dass er dann wirklich sich bessern will und dann wird er nervös und dann macht er nur noch mehr kaputt. Claire, ein resignierender Willy, kann er denn noch mehr kaputt machen? Ich muss dazu sagen, ich finde die Synchroarbeit von Nils Klausnitzer in der Folge herausragend.
Wenn sie das nicht ohnehin schon ist. Also
das ist richtig, aber hier sind ein paar Dinge dabei, so wie jetzt gleich der Außerirdische kommt durch die Küchentür mit einem Glas in der Hand und einem Löffel drin, wahrscheinlich Tee. Und Willy respektive Nils Klausnitzer sagt, sag mal, was hat denn da eben so geklärt? Wie Großmama Scham, wie immer zu sagen pflegte, schau niemals zurück, du ersparst dir den Blick ins Chaos.
Stopp. Als Alf aus der Küche kommt, zitiert er Großmutter Shumway nur im Deutschen.
Ah, okay.
Im Original ist es sein Großvater, Grandpa Satchel. Und eine Satchel ist das englische Wort für eine Umhängetasche oder auch ein Schulranzen, je nach Kontext. Im Englischen ist Grandpas Ausruf, don't look back, something might be broken. Und da ist das Deutsche echt besser. Das gefällt mir viel, viel besser. Du ersparst dir den Blick ins Chaos, ist schon, das ist schon groß.
Du, was jetzt passiert, ich, oh Gott, muss an mich halten. Also, es kristallisiert sich halt heraus, dass Alf jetzt auch mitbekommen hat, dass Willy eben allein ausgeht und wo er denn hingeht, in ein Musical. Musicals sind blöd. Die Leute fangen aus heiterem Himmel an zu singen. Darum nennt man es Musical. Ja, aber würde es dir nicht auch auf die Nerven gehen, wenn ich ständig anfangen würde zu singen? Hey Kate, du bist verdreht. Hey Tanner, du bist ein Penner. Hey Brian, es geht mir auf die Nerven.
Oh, man möchte Tommy Pieper um. Er macht das so wunderbar. Ja. Oh.
Hey Kate, ain't it great? Hey Willy, you look silly. Das ist aber, hey Tanner, du bist ein Penner.
Es ist komponiert. Es ist fantastisch. Das ist, ja. Oh. Ja, das ist fein.
Entschuldigung, dass ich da jetzt komplett durch musste, aber Willy sieht sich auf jeden Fall Cats an.
Ja, und die Puppe ist hellauf begeistert.
Ja. Genau, das ist, müssen jetzt gar nicht repetieren, was er da. Doch, wir gehen hinter die Bühne und fressen die Haupttasche.
Ja.
Kate erklärt ihm, dass es eben keine echten Katzen sind, sondern nur verkleidete Schauspieler. Bäh, pui deibel, ich passe. Das Puppenspiel, also dieses bäh, das ist richtig.
Ja, aber das Puppenspiel wird ja kurz danach noch besser. Ne? Als
ja.
Dieses Puppenspiel, als Kate Alfs unsichtbare Spucke, muss man sagen, von der Sofalehne wischt mit diesem Taschentuch oder was es ist. Und die Puppe wischt, während Kate mit dem Tuch wischt, selbst auf der Lehne rum und reibt dann zwischen Daumen und Zeigefinger so aneinander. Ne? Es ist zum
das
Schießen.
Ist
als wenn er überprüft, ob Kate da wirklich, ja, als ob er überprüfen will, ob Kate da wirklich richtig trocken und sauber gemacht hat.
Das muss ich ja beim Nachklapp nochmal gucken. Das ist mir nicht auf. Das mit dem Fingerreiben, ja, ich dachte mich, was er da macht. Ich habe das vorher irgendwie übersehen.
Ich finde, aber wir sind jetzt in der zweiten Staffel und ich hab so langsam das Gefühl, dass das Puppenspiel noch besser wird, noch feiner.
Ja.
Dass sie auch noch mehr Momente einbauen. Und wir haben ja wirklich einige Momente drin noch.
Es kommen ja noch ein paar. Auf jeden Fall möchte er halt wissen, wie es okay nicht mitgeht und sie sagt ihm als allererstes, das letzte Mal ist die Küche explodiert und dann, man sieht, er wird nervös, das Glas zittert, Kate nimmt ihm, glaube ich, das Glas aus der Hand, ne? Aber Kate empfindet eine kleine Notlüge, also sie hat leichtes Fieber. Soll ich vielleicht mal meine Lippen auf deine Stirn drücken? Nein! Und so langsam bemerkt er, dass das irgendwie irgendwas nicht stimmt und ob denn alles okay bei ihnen ist und sie würden doch immer ehrlich zum alten Alfie sein. Ha? Und wieso er das denn fragt? Er ist immer ehrlich. Ich gebe dir ein Beispiel und schaut in Richtung Willy, der sich gerade die Schuhe anzieht. Deine Socken rutschen.
Und dann wird Willy wirklich geroastet, ne? Nicht nur die Socken rutschen, sondern mit der Brille sieht er aus wie eine Eule und dann hat er noch einen komischen Gang. Also er kriegt richtig sein Fett weg.
Alf zieht sein Ehrlichkeitsding durch.
Ja. Stopp.
Ja.
Bevor du jetzt in die Küche gehst, weil ich glaube, das hast du als nächstes vor.
Nee, ich wollte in Akt 2 gehen. Ach, der ist in der Küche. Das war nix. Entschuldigung. Das war nix. Füße hoch, der kam flach.
Drei Punkte. Erstens, Kate erwähnt, dass Alf die Küche in die Luft gejagt hat.
Ja.
Das ist eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen ein Ereignis in der Vergangenheit erwähnt wird, das wir, die Zuschauer und Innen, gesehen haben. Sonst sind das ja oft Ereignisse, die zwischen den Episoden stattfinden.
Ja.
Die Beerdigung des Sofas zum Beispiel oder die brennende Dusche oder was es da alles gab. Ja. Und dann habe ich noch einen netten kleinen Unterschied bei denen, als Alf fragt, ob denn zwischen den beiden alles in Ordnung ist. Da sagt Kate dann, na was denn noch? Und im Englischen sagt er, is there something wrong between you two? Und das sagt, antwortet sie, of course not.
Mm.
Die haben es ein bisschen umgedreht, wahrscheinlich, damit es entweder besser auf die Silben, auf die Lippenbewegung oder was auch immer passt, auf die Mundpartie. Ja. Und der alte Alf, der nicht belügt oder beschummelt werden soll, ist natürlich wie immer der Old Alfer.
Und eine Sache noch. Willy geht ja dann und er sagt noch, diese Brille kleide dich, du siehst aus wie eine Eule. Und Max Wright geht relativ resigniert Richtung Tür und dann beugt sich ja Alf zu Kate und sagt, er hat einen komischen Gang, findest du nicht? Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, als ob bei Max Wright die Schultern noch weiter runterhängen. Er sich denkt, oh, Gott sei Dank endlich weg hier.
Er ist wirklich schön. Sehr schön.
Weg ist Alf nicht, denn wir haben scheinbar einen Sprung, ich würde mal sagen, von einer Stunde gemacht. Er sitzt in der Küche am Küchentisch mit zwei Gläsern und wirft das eine Glas hinter sich, was der kleine Brian fängt.
Das ist fast so ein Schulterwurf, ne?
Ja, genau. Ja. Okay, Brian, jetzt versuchen wir es mit dreien. Kate, Auftritt durch die Küchentür. Brian muss ins Bett. Und Brian sagt, Alf bringt mir bei, wie man jongliert. Neue Vorschrift, niemand jongliert mit Gläsern. Und reißt der Puppe die Gläser aus der Hand, die vorher sie doch ein bisschen festhalten will und schlussendlich dann doch loslässt. Oh. Ja, jetzt tritt eine Person auf, die haben wir heute noch gar nicht gesehen, nämlich Lynn. Sie kommt offensichtlich von einer Verabredung mit Eidechse.
Und da ist er wieder.
Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ist er doch nicht erkaltet, Eidechse?
Hm. Ich glaube, mal wieder sind die Folgen, die Skripte sind durcheinander gekommen.
Ja. Wahrscheinlich. Aber ich finde es schön, dass Eidechse nochmal erwähnt wird. Gin, du verpasst in the ghetto.
Gin? Jetzt hast du das auch schon übernommen.
Das war Absicht. Das war pure Absicht. So, der kleine Brian
Lynn
muss
Lizard.
Moment, da komme ich doch.
Ja, ich bin schon da. Ich freue mich doch nur so.
Also der kleine Brian muss auf jeden Fall ins Bett und er möchte aber die Stories von Lynn auch hören und Kate sagt, dieser schwülstige Kram interessiert dich doch nicht, es ist ihm viel lieber als ins Bett zu gehen. Na, so sind sie, 19-jährige Jungs, sie wollen nicht ins Bett, wir waren genauso.
So waren wir, 1:1.
Abgang Kate und Brian, Alfs trockener Kommentar, hast du um Eidechses Hand angehalten? Nein, hat sie natürlich nicht, aber möchtest du nicht Miss Lynn Lizard werden? Da musste ich auch so lachen.
An der Stelle, klar, musste man das Lizard so stehen lassen, ne?
Ja.
Und man hat darauf vertraut, dass die Zuschauenden da eben auch wissen, dass das vermutlich das englische Wort für Eidechse ist.
Und nein, das möchte sie nicht, aber Alf braucht halt etwas, wo er unterkommt, wenn Willy und Kate sich scheiden lassen. Jetzt ist die Bombe geplatzt. Und Lynn ist natürlich der Meinung, nein, wieso sollten sie sich scheiden lassen? Hey, ich bin Experte für den Zerfall einer Nuklearfamilie. Nein, bist du nicht. Na gut, dann bin ich eben Experte für den Zerfall eines ganzen Planeten durch Bum Bum.
Genau. Bum Bum. Bum Bum. Willst du mal raten, was im Original war?
Nein, ich will's hören.
Das allseits bekannte Bubu.
War ja nur eine Kleinigkeit, die den Planeten kaputt gemacht hat.
Ups.
er macht sich auf jeden Fall Gedanken, wieso es denn bei Ihnen so kriselt. Wegen mir kann es ja wohl nicht sein. Antwort Lynn, absurd.
Absurder Gedanke.
Ach, so schön trocken. Und er beschließt, einen Plan zu machen. Weil sie müssen das irgendwie retten. Lynn ist sehr skeptisch und die Szene wird ausgeleitet mit einem wundervollen Satz des Außerirdischen. Du kannst dich ruhig mal auf mich verlassen. Ich habe mich nun schon wirklich schon oft genug geirrt. Da war jetzt ein schon zu viel drin, aber der Satz ist so schwer, weil er so absurd ist.
Ich habe mich wirklich oft genug geirrt. Ja, das berühmte blinde Huhn, was auch mal ein Korn trinkt, findet.
Genau das. Essen und Trinken gibt's offensichtlich gleich auch im dritten Akt.
Ah, der König der Überleitung mal wieder.
Ja, ich werde, das zieht sich wie ein roter Faden. Ich werde im Laufe der Folge immer besser mit den Überleitungen. Wir sind im Tonzimmer. Alf trägt eine Schürze und hat offensichtlich den Tisch gedeckt. Er möchte nur noch diesen Teller polieren. Und Lynn nimmt ihm den Teller weg und sagt, das wird nicht nötig sein. Gut, dann essen sie eben von schmutzigen Tellern.
Ich finde den Einfall sehr schön, dass Alf nicht den Esszimmertisch gedeckt hat, sondern, so ein neutraleres, romantischeres Setting kreiert hat. Hier steht Kreiert.
Kreiert. Nee,
ist ja kreiert. Ein romantischeres Setting kreiert hat. Also den Tisch da, ja, fast in Richtung Gang, ne? Steht er da. Oder vor dem Gang, ja.
Er steht so irgendwie, da wo es Richtung Haustür geht, da steht der Tisch so. Und Kate und Willy werden gerufen, sie sind natürlich misstrauisch und sie müssen sich die Augen zuhalten und auch das noch. Schummel ist unfair, Willy. In diesem Moment schlägt sich Willy den Ellenbogen am Türrahmen an. Oh, er hat wohl doch nicht geschummelt.
Und mein Schmerzzentrum leuchtet auf. Das ist.
Der Musikantenknochen.
Übel.
Und sie fragen sich halt, was los ist. Das ist ein fürstlich gedeckter Tisch und sie mögen doch Platz nehmen und ich will da jetzt gar nicht so tief reinspringen.
Aber ich vielleicht.
Okay.
Alf sagte, dass auf Melmark der Marstag war.
Ach stimmt, der Marstag, aber heute ist es einfach nur der Kate und Willy-Tag.
Richtig, aber der Marstag, da werden wir im Original wieder konkreter, das ist der National Rag on the Martians Day, also ein Tag, an dem man landesweit Marsianer verarscht. Da war also im Original deutlich weniger Wohltätigkeit am Start. Ach ja, so ein Leben auf Melmark, das wäre bestimmt lustig gewesen.
Auf jeden Fall hätte er Ihnen ja gern Katzenbrillant gemacht, habe ich das richtig verstanden?
Ja. Aber sowas mögt ihr ja leider nicht.
Daher gibt es Hamburger. Da habe ich jetzt eine Theorie.
Okay.
Und zwar denke ich, der Katzenbrillant leitet sich ab vom Chateaubriand.
Genau. Und das sagt er auch im Englischen. Er sagt, I was going to prepare a lovely Chateaubriand, but I have no idea what that is. Und da haben sie im Deutschen tatsächlich einen Katzenbrillant genommen. Also ich möchte mich übrigens Alf anschließen. Oft gehört, nie nachgeschaut. Ich habe es aber jetzt nachgeguckt. Chateaubriand, auch Doppellendensteak genannt,
jawohl,
ist ein doppeltes Steak aus dem Kopf oder der Mitte des Rinderfilets.
Also was ganz Feines für die, die Fleisch essen.
So genau, für Leute wie dich. Benannt wurde es nach einem Dichter gleichen Namens. Es gibt aber auch eine französische Stadt, die so ähnlich heißt und in der Viehzucht und Viehhandel eine große Rolle spielte. So, jetzt kommen wir zum Wortspiel im Deutschen. Das finde ich insofern köstlich, weil der Wortanfang von Chateaubriand, also dieses Chat, das französische Wort für Katze ist. Ein kleiner Scherz für uns Sprachwissenschaftler.
Oh, das ist aber, that is aber.
Aber vielleicht sind unsere Übersetzer genau darüber auf dieses Wortspiel gekommen. Wer will es denn wissen?
Vielleicht die Zuhörenden.
Genau.
Ja. Ach, ich habe doch den Champagner vergessen, wo ein Wurm drin ist.
Ja. Da musste ich endlich mal nachgucken, weil ich hab gemerkt, dass meine Süße, die mit mir die Folge wieder geguckt hat, hat den Gag nicht verstanden. Das ist ein Gag, der sich auf, ja, der auf Tequila abzielt, ne? Da gibt es doch immer den berühmten.
Genau, den Wurm.
Da gibt es diese Meer, dass da ein Wurm drin ist. Aber da habe ich wirklich mal nachgeguckt, weil im Wikipedia-Artikel zum Tequila finde ich keinen einzigen Hinweis auf eine Obstmade oder einen Wurm oder was auch immer. Und deswegen bin ich mal in ein Rabbit Hole gestiegen oder vielleicht, um im Thema zu bleiben, in ein Raupenloch gekrochen, um da mal wirklich reinzugucken. Dieser Wurmmythos, der sich um den Tequila rankt, basiert wohl auf der Begebenheit, dass ein Herr namens Jacobo Lozano Paez, ich hoffe, ich spreche das richtig aus,
Ole.
Also der Jakob, dass der beim Experimentieren mit verschiedenen Agaven immer wieder gemerkt hat, dass der Mezcal, das ist offenbar eine Art Tequila, jeweils anders schmeckte. Und das hing nicht mit den Agavensorten zusammen, sondern ob die Agavenblätter mit bestimmten Raupen befallen waren oder nicht. Und das brachte unseren Jakob auf die Idee, diesen besonderen Mezcal zukünftig mit einer eingelegten Schmetterlingsraupe zu verkaufen. Und diese ungewöhnliche Maßnahme führt offenbar dazu, dass wir heute noch darüber reden, ob in dem Tequila jetzt ein Wurm drin ist oder nicht. Fun Fact, in den allermeisten Tequilas ist kein Wurm drin und auch keine Raupe und auch keine Obstmade. Aber dieses Gerücht hält sich hartnäckig seit den, ja, seit den 50er Jahren.
Ja, ja, ich lese das auch immer mal so ab und an. Danke für den Exkurs. Ich war der Meinung, wollen jetzt nicht hier zu sehr den Alkoholismus propagieren, aber ich war der Meinung, dass gerade bei sehr teuren Tequila-Sorten dann Wurm drin ist. Aber ich habe mich da wohl geirrt, was ja aber auch...
Der exotische Touch ist übrigens im Original ein South of the Border Flavor, also südlich der Grenze Geschmack. Also eine Anspielung auf Mexiko.
Kate ist das Ganze immer noch nicht so ganz geheuer, und ne, aber es soll doch einfach nur ein nettes Essen bei Kerzen, nicht zu Hause, nur ihr zwei. Zwei sind ein Fest, drei sind eine Party, vier sind zwei Feste, fünf sind ein Fest und eine Orgie. Sechs können
das
entweder
macht gar
drei
keinen
Feste.
Sinn. Das macht so Sinn.
Oder zwei Partys. Oder ich hätte meinen Hamburger gerne halb durch. Willi unterbricht halt. Halb durch? Ich habe die Dinger extra doppelt so groß gemacht. Und dann dieser Abgang zurück, ne? Was gibt's denn da auf Englisch?
Ja, halb durch. Medium. Medium.
Ah.
Und da wiederholt Alf, Medium? They're all the same size. Extra large. Im Original fußt der Gag also darauf, dass Alf Medium, also nur als T-Shirt-Größe oder allgemein als Größenangabe kennt.
Also die übrigens, Garstufen kennt er nicht.
Genau, als Garstufe kennt das nicht. Übrigens hatten wir ja in den 90ern den ein oder anderen Salmonellenskandal. Da fand ich es als Kind richtig komisch, dass man die Bulette nicht richtig durchgart. Das fand ich seltsam bei Hamburgern eigentlich.
Ja. Oh, jetzt habe ich Lust auf Hamburger. Aha, fokussieren Sie sich, Herr Adam. Er ist auf jeden Fall weg und Kate und Willy sind sich immer noch so ein bisschen unsicher, aber das dauert nicht lang, da kommt er wieder zurück. Vorsicht, heiß und fettig, Suppe und Salat. Und da kommt wieder der fantastische Nils Klausnitzer. In einem Topf. Wie praktisch.
Aber die Begründung ist auch so geil.
Ja, man muss weniger abspülen, ist ja logisch.
Ja, wer muss weniger abspülen? Nicht Alf.
Ach so, ja, stimmt. So weit habe ich gar nicht gedacht. Auf jeden Fall. Oh Gott. Es ist schwierig, dafür was anderes zu finden. Aber ich bin mal gespannt, auf wie viel auf jeden Fall ich komme. Das zählt jetzt nicht dazu.
Wieso das denn nicht?
Na gut. Alf lässt die beiden auf jeden Fall allein. Macht einen herrlichen Abgang, schaffst du Diener, habe die Ehre.
Als Verbeugung sind im Original stumm. Er sagt da nichts, habe die Ehre.
Mir.
Und Diener, oder was er da sagt. Ja.
Schaffst du Diener, habe die Ehre. Und Willis trockener Kommentar, als er weg ist, etwas seltsam. Auch für einen Außerirdischen. Aber jedenfalls, sie sprechen miteinander und Kate dämmert es dann, dass er wahrscheinlich der Meinung ist, sie hätten wirklich Eheprobleme, weil sie sich ja gestritten haben. Aber das war ja kein Streit, sondern eine Meinungsverschiedenheit. Wir lernen, dass Kate und Willy sich uneinig sind, ob Lynn, die ja 17 ist, mit auf einen Skiausflug gehen darf oder nicht. Willy lehnt das ab. Kate würde das befürworten. Das Einzige, was ich aus diesem Gespräch zitieren möchte, was also wirklich ein Streit ist, ist: Willy, ich bin mit 17 auch auf solche Touren gegangen. Damit wäre ich auch nicht einverstanden gewesen.
Und sie ist froh, dass sie überhaupt mit auf die Hochzeitsreise durfte.
Ja! Und es ist so das klassische Hochschauen. Ach, das ist doch lächerlich. Ah, oh, ich bin lächerlich.
Ich finde aber, dass der Streit oder die Meinungsverschiedenheit relativ schnell eskaliert.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist also, sie kommen zurück aus der Küche und sehen Willy und Kate eigentlich, ja, hell aufstreiten.
Ja. Und sie verlassen das Wohnzimmer und Alfs trockener Kommentar ist einfach nur, hab ich's dir nicht gesagt? Die Ehe ist im Eimer.
Stopp.
Und Lynn kam ja auch noch dazu.
Genau.
Wie läuft's denn? Du stopptest.
Ja.
Ich habe
Seitenstechen. Das ist,
oh Gott.
Wir sind noch nie mal auf der Hälfte, oder? Das ist schon krass.
Es kommt jetzt nur noch ein kleines Ding. Dann kommen die zwei. Ja, die Hälfte.
Ja,
aber.
Ja.
Die Hälfte aber.
Genau, Kate sagt zu Willy, bevor sie ja in Richtung Schlafzimmer verschwinden, Willy, bitte, du musst dich daran gewöhnen, dass aus Kindern Leute werden.
Ja.
Und dann sagt sie im Original, Willy, I think that it's time for you to step into the 80s.
Ah.
Du musst endlich mal in den 80er Jahren ankommen. Yeah. Ja. Das fand ich cool.
Ich finde Anne Skedins Schauspiel in der Folge sowieso auch ziemlich cool.
Ja, ja.
Ja, ziemlich cool. Ist auch Akt Nummer 4, denn wir sind in Lynns Zimmer, sie telefoniert mit Julie. Julie möchte wissen, ob Eidechse denn schon angerufen hat. Und wie soll er denn anrufen, wenn Julie die ganze Zeit das Telefon von Lynn blockiert? In diesem Moment rennt Alf in Lynns Zimmer. Schnell, leg auf, wähle 911, 911.
911.
911, ah, da hab's falsch verstanden.
Ja, und im Original sagt er wirklich 911.
Ah, okay.
Aber im Deutschen 911, ich bin mir ziemlich sicher.
Okay, Lynn in Panik, sie legt auf, guckt kurz rum. Was ist passiert? Ich rieche keinen Rauch. Wer sagt denn, dass man diese Nummer nur anrufen darf, wenn es brennt oder so ähnlich? Ja, war mir jetzt nicht so gagbelastet, dass ich mir das extra aufnotiert habe. Aber auf jeden Fall, der Notfall ist, da ist es schon wieder. Ich krieg das nicht weg.
Wenn du nicht drüber gestolpert wärst, hätte ich vergessen, den Strich zu machen.
Ich krieg's nicht weg. Sie haben sich wieder gestritten. Ja. Hast du etwa wieder an der Tür gelauscht? Was? Ich lausche auch nicht an ihren Tür. Ich war unter ihrem Bett. Ich weiß nur, dass einer irgendwann gesagt hat, gib endlich Ruhe. Diesmal hat Alf keine Schuld. Das war bestimmt Mami. Eigentlich war ich es.
Ich liebe diesen Gag.
Ja, aber jetzt. Das rangiert mit bei Lieblingszitat. Denn Alf ist vollkommen in Panik. Ich bin ein Waisenkind, aber ich will kein Waisenkind sein. Ich habe Annie gesehen. Dort müssen sie Mehlsuppe essen und tanzen lernen mit einem Mob. Er ist also völlig außer sich. Lynn versucht ihn zu beruhigen und schüttelt die Puppe dabei. Da sind wir wieder bei einer Szene, die es in den neuen Vorspann ab Staffel 3 geschafft hat.
Ja.
Und wie die Puppe Lynn auf den Arm haut. Mami und Daddy werden sich nicht scheiden lassen. Da kommt jetzt auch noch ein Gag, der ist so wirklich beiläufig. Ne? Das ist ja die einzige Familie, die er hat. Und Lynn sagt, ja, das ist zufälligerweise auch die einzige Familie, die ich habe. Wirklich? Dann ist es kein Wunder, dass du immer hier rumhängst.
So dämlich, aber ich liebe die Serie für solche Gags.
Und Alf überlegt, da könnte ich vielleicht gleich deine Hilfe brauchen, weil das kriege ich nicht ganz zusammen. Mhm. Er überlegt, wie sie es auf Melmac gelöst hätten. Und Lynn sagt, lass mich raten, der hätte Tauzi mit einer Katze gespielt. Was er dann sagt, das habe ich leider nicht mehr drauf.
Weiß nicht, dass es, keine Ahnung, nur als, ja, nur ein netter Zeitvertreib ist, aber man damit keine Probleme löst oder sowas?
Ja, genau.
Ja.
Und
ist ein netter Zeitvertreib.
Ja.
Oh.
Und ich weiß nicht mehr genau, ob Alf drauf kommt oder ob Lynn drauf kommt. Ich glaube, es ist Alf, dass sie irgendwie den glücklichsten Moment ihrer Ehe wieder zurückbringen müssen.
Ja, was mag das gewesen sein?
Genau. Der Tag, an dem sie mich kennenlernen, überleg weiter. Der Tag, nachdem sie mich kennenlernen, überleg weiter.
Super. Und dann spielt er den sterbenden Schwan.
Genau, ich kann nicht, mein Kopf tut weh.
My brain hurts.
Aber Lynn bringt dann das, was möglicherweise funktionieren könnte, weil Willy und Kate immer begeistert von ihrer Hochzeitsreise erzählen. Und die Szene leitet dann also Alf findet das super. Und er leitet die Szene natürlich mal wieder aus mit einem Wahnsinnsgag, wie ich finde. weil er wissen möchte, wo die Hochzeitsreise hingegangen ist. Lynn sagt, Niagara-Fälle. Ach Gottchen, wie originell.
Ja, und das ist das dritte Mal, glaube ich, wenn ich richtig zähle, wo ich denke, dass das die deutsche Übersetzung da wirklich besser ist. Weil er sagt im Original einfach nur, oh, real original. Und dieses, ja. Ach Gottchen, wie originell. Du sagst ja auch wirklich immer nur, ach Gottchen, wenn du irgendwas nicht ernst nimmst. Deswegen
ja, genau.
Passt hier wie die Faust aufs Auge. Und das ist wirklich eine kreative Übersetzung. Richtig. Die Message ist rübergekommen, ja.
Ja, rüberkommen tut jetzt auch, was Alf und die Kids in gemeinsamer Arbeit geschaffen haben. Denn wir schalten wieder ins Tonzimmer. Mhm. Aber das Tonzimmer hat sich offensichtlich in eine Hotellobby verwandelt. Und ich merke das hier kurz. Sowohl Willi als auch Kate sind nicht da und wurden aber wohl angerufen, dass irgendwas ganz, ganz Dringendes ist. Auftritt Willi. Man hört aus dem Off an der Durchreiche, die überschrieben ist mit Reception, glaube ich. Bitte klingeln, Willi. Was? Benutzt die Klingel, Willi. Willi steht schon an der Durchreiche. Welche Klingel? Oh, entschuldige.
Stimmt.
Und dann kommt diese Puppenhand hoch, legt die Klingel hin und zeigt, glaube ich, auch noch drauf diese Klingel. Und da geht es jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Willi klingelt und die Puppe kommt nach oben. Sie haben geläutet. In diesem Moment geht die Tür auf. Kate kommt rein. Was ist passiert? Was ist passiert? Und die Puppe zeigt, während sie das zu Kate sagt, auf die Klingel mit dem rechten Zeigefinger. Du musst klingeln, Kate.
Stopp. Ich muss dich stoppen. Du prescht voran.
Ja.
Weil jetzt beim Rewatch frage ich mich tatsächlich, wo kommen Kate und Willi eigentlich gerade her? Gerade bei Kate sieht es schwer nach feiner Abendgarderobe aus. Am Anfang geht es noch darum, dass sie nicht miteinander ausgehen können und jetzt waren sie beide auswärts und vermutlich sogar zusammen und Willi ist bloß vorgeprescht oder was? Und ich denke mir so, hä, wo kommen die jetzt her? Plötzlich darf Alf doch alleine sein, weil, keine Ahnung, Lynn da ist oder also so ganz hat sich mir das nicht erschlossen. Ist vielleicht ein kleines bisschen unlogisch.
Zum einen das, aber zum anderen hat Willi nicht seinen Aktenkoffer dabei, als er durch die Tür kommt?
Weiß ich nicht. Er sieht mir auch zu fein aus, als dass er von der Arbeit kommt.
Okay, da habe ich auch nicht drauf geachtet. Achten tun Willi und Kate aber auf den Auftritt ihres jüngsten Kindes, Brian, der in einer Pagenuniform auftritt. Und ob er denn ihr Gepäck nehmen darf, welches Gepäck, dieses Gepäck. Und da hat Brian wieder einen geilen One-Liner. Was wird denn hier eigentlich gespielt? Fragen Sie mich nicht, ich arbeite bloß hier.
Er hat auch so ein selbstgebasteltes Hütchen auf, ne? Das
ja.
find ich ein nettes Detail.
Ich hatte ab eins vergessen, Alf hat geklingelt, bevor Brian dann durch die Küchentür kommt. Er klingelt jetzt nochmal. Auftritt Lynn.
Ja.
In einem Zimmermädchen-Kostüm.
Ja, genau. Mal, ne?
Herzlich willkommen bei den Niagara-Fällen. Niagara-Fälle und Lynn löst es auf, was Alf für eine Idee hatte. Ja. Ich bin Fritz von Fingerhoff. Herzlich willkommen im Duke of the Mist. Duke of the Mist? Duke of the Mist, da haben wir unsere Flitterwochen verbracht. Aber wer ist Fritz von Fingerhoff? Gibt's nicht, mir gefiel nur der Name so.
Ja. Ich hatte auch noch mal im Alf-Vorspann, Abspann geguckt, ob es irgendein Fingerhoff im Produktionsteam gibt, aber es gibt, glaube ich, nur einen Brink oder Brinkerhoff, aber kein Fingerhoff.
Man muss dazu sagen, weil das müssen wir noch für den nächsten Gag behalten, Brian und Lynn stehen immer noch da, denn Alf repetiert jetzt, was am 11. Juli 1969 passiert ist. Man muss dazu sagen, Willi hat die Hand auf der Durchreiche. Draußen tosen die Niagara-Fälle. Willis trockener Kommentar zieht die Hand zurück. Ich spüre sie sprühen. Und Alf repetiert tatsächlich alles, was da passiert ist und Kate fragt sich, woher er das denn alles weiß und Lynn hat ihm das ihr Hochzeitsalbum gegeben. Willi, trage nie wieder einen Frack. Und Kate, Vorsicht, du warst eine wundervolle Braut. Also er hat vor Kate scheinbar wirklich mehr Respekt als vor Willi.
Der Frack von Sir Winston.
Ja, genau. Die Geschichte mit Onkel Ned, die lassen wir mal so stehen, das dürft ihr euch dann selbst anschauen. Ja.
Er hat die Hochzeitsgesellschaft gemondet, könnte man
ja,
sagen.
Ja, genau. Genau. Hoffentlich hat er niemanden geteabaggt.
Oh Gott.
Auf jeden Fall sagt Alf zu Brian, Stretch, bring das Gepäck der Herrschaften auf ihr Zimmer. Willy, Stretch? Naja, den echten Stretch konnten wir nicht kriegen. Er hat 72 versucht, die Felle runterzugehen in einem Fass. Die tragische Betonung liegt auf versucht. Und sie müssen sich natürlich noch eintragen. Vacancy. Spricht man das Vacancy aus? Ich glaube ja.
Ich würde es so tun.
Du hast studiert, ne? Ich,
ja, ist auch
ich kann nur Kneipenenglisch. Und Willy fällt irgendwas ein und er macht scheinbar einen tollen Scherz, weil er sich sehr drüber beömmelt. Und Lynn sagt, Mr. und Mrs. Smith? Kate löst auf, dass Willy diesen Scherz damals schon gemacht hat. Und Willy lacht sich echt kaputt. Und der trockene Kommentar von Alf, der Empfangschef hat schon damals nicht darüber lachen können. Wir haben das überprüft. Es ist unglaublich. Es ist...
Brian, jetzt muss ich echt mal hier einhaken.
Ja.
Weil das wäre wieder so kacke gewesen. Ich habe dich schon so oft unterbrochen heute und ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel.
Na,
aber jetzt hätte ich dich jetzt in dieser Szene auch nochmal dreimal unterbrechen müssen. Das mit der Abendgarderobe hatte ich ja schon am Anfang gesagt.
Ja.
Aber drei andere Sachen.
Ja, bitte.
Im Deutschen haben wir auch hier wieder die Jochzeit. Schöner Versprecher.
Haha, Freudscher.
Im Deutschen haben wir auch hier wieder die Hochzeit 2 Jahre später als im Original. 11. Juli, Juli 1969. Leider passt das denn nicht mehr mit dem Sommer der Liebe. Denn der Summer of Love ist fest verknüpft mit dem Jahr 1967 und der Stadt San Francisco. Manchmal werfen die Leute Summer of Love und Woodstock so ein bisschen durcheinander. Woodstock war 69, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber was man so ja, landläufig den Summer of Love, den Sommer der Liebe nennt, das war 1967 in Frisco. Das ist mir aufgefallen. Deswegen die Sache mit den 2 Jahren. Nochmal schönen Gruß an Alex. Du merkst, das haut eben nicht immer hin. Man sollte das nicht immer tun. Den tragischen Unfall von Stretch, den hat man nicht verlagert. Der ist weiterhin 1972. Das ist, ja.
Stimmt, er sagt ja sogar noch, ne? Es ist der Sommer der Liebe. Draußen tosen die Niagara-Fälle.
Genau.
Ja.
Zu den Niagara-Fällen. Max Wright fällt, das muss man sich mal angucken, Max Wright fällt es gerade noch rechtzeitig ein, seine Hand rechtzeitig auf die Durchreiche zu legen. Als die Kamera auf Alf schwenkt, mogelt er sie noch am rechten unteren Bildrand rein. Kurz zuvor hielt Willy noch mit eben dieser rechten Hand die rechte Hand von Kate fest. Also er greift so rüber und hat sie ja in seinem linken Arm. Er hatte also gar keine Hand frei.
Ja?
Es fiel ihm aber noch rechtzeitig ein, meine Hand muss ja auf der Durchreiche liegen. Das fand ich sehr nett.
Okay.
Aber wie schön er die da von rechts reinmogelt. Ne? Rechtzeitig kommt die Hand noch. Sehr
also
nett.
Dir sind diesmal definitiv mehr Sachen aufgefallen als mir. Muss
ja,
ich sagen.
Die Vorbereitung hat nicht immer Spaß gemacht, weil ich kam irgendwann vom Hundertsten ins Tausendste. Also ich beschränkt mich hier auch wirklich nur auf das Nötigste. Mr. und Mrs. Smith ist wohl eine Anspielung auf den gleichnamigen Hitchcock-Film von 1941. Weil da passt das mit den Eheproblemen. Das erklärt wahrscheinlich immer noch nicht, weshalb Willy sich als Mr. und Mrs. Smith eingetragen hat, als das wirklich der Fall war 1967, sie da im Duke of the Mist waren. Aber es passt auf jeden Fall thematisch. Das ist eine Komödie, Mr. und Mrs. Smith. Mhm. Und in dieser Komödie erfahren die Eheleute Smith, dass ihre recht komplexe Ehe aufgrund eines Formfehlers nicht gültig ist. Und sie fragen sich dann, ob sie einander nochmal heiraten würden. Das ist eine ganz, ganz feine Komödie aus den 40ern. Kann man sich gut mal wieder geben. Guck-Empfehlung.
Cool, danke.
Hitchcock kann auch Komödie.
Ich kenne nur den mit Brad Pitt und Angelina Jolie.
Richtig.
Mr. und Mrs. Smith.
Habe ich nie gesehen, aber ich nehme an, wenn der schon Mr. und Mrs. Smith heißt, ist es vielleicht ein Remake? In irgendeiner Form?
Ja.
Oder auf jeden Fall eine Hommage an den Film?
Könnte sein. Aber Mr. und Mrs. Smith, weil Smith ist ja so ein ähnlich weitgeläufiger Name wie Müller-Meyer-Schulze. Ja, Willy hat einen komischen Humor manchmal.
Ja.
Es wird übrigens noch als in Richtung des Zimmers, zu dem wir gleich kommen, gegangen wird, noch der Hinweis von Fritz von Finger aufgegeben, man möge doch bitte keine Handtücher oder ähnliches klauen. Würden sie nie tun und mit einem holt die Puppe ein Handtuch raus, auf dem Duke of the Mist eingestickt ist. Das haben wir in ihrem Keller gefunden.
Wir, er sagt im Deutschen wir. Das finde ich cool. Ja. Das haben wir in ihrem Keller gefunden.
Na, sie haben ja auch, überprüft, dass der Empfangschef damals schon über Winnies Scherz hat lachen können. Zu lachen wird der Lars mit Sicherheit gleich im sechsten Akt haben. Wir sind nämlich vor dem Schlafzimmer, respektive ohne den Versuch einer anzüglichen Bemerkung präsentiere ich Ihnen die Honeymoon Suite. Ohne den Versuch einer anzüglichen Bemerkung.
Ja, großartig. Without further ado, I present the Honeymoon Suite.
Das ist im Deutschen ein bisschen schlüpfriger.
Ja. Zwinker, zwinker, kicher, kicher.
Zwonki, zwonki. Ja, und Lynn bringt doch an, dass doch jetzt die Braut jemand über die Schwelle tragen könnte. Alf sagt, okay, aber wenn ich mir einen Bruch hebe, dann seht ihr einer Klage entgegen. Also komm schon, Kate. Und die wie die Puppe an Kate rumzieht. Es ist... Oh Gott.
Aber... Wo er sie da greift, ne? Einen ganz, ganz schlechten Hebel eigentlich, ne? Für so einen kleinen Kerl, wie will er das schaffen? Als wenn er sie über die Schulter werfen wollte.
Ja, genau. Und dass er kräftig ist, wissen wir ja. Er hat innerhalb von einer Nacht Möbel zurückgerückt. Ja.
Aber jetzt hat er Angst, dass er eine Hernie kriegt.
Das ist auch sehr absurd. Auf jeden Fall trägt Willy Kate über die Schwelle. Sehr gut, Willy, du Tarzan, du. In ein Schlafzimmer, das nicht so aussieht wie das Schlafzimmer der Tenners. Alf hat offensichtlich das so umdekoriert, dass es eben so aussieht, wie das Hotelzimmer ist. Ich glaube, er sagt auch noch, das ist 1:1 das Hotelzimmer, so wie es im Duke of the Mist war. Und da sagt Willy oder Kate, glaube ich, den ganz spannenden Satz. Jetzt wissen wir, warum wir diese Möbel die ganze Zeit im Keller verstaut hatten. Heißt das, sie haben die Möbel geklaut? Und nicht nur Handtücher?
Nee, also ich glaube, es ist einfach eine Bemerkung, dass diese Möbel nicht mehr so toll sind. Einfach, dass er sie deswegen in den Keller verfrachtet hat.
Wir dürfen aber was ganz Wichtiges nicht vergessen. Da kommt nämlich, wie ich es immer mal wieder nenne, mein Willy-Max Wright-Nils Clausewitz im Moment. Kate fällt die Hotelreklame auf, die draußen hängt. Und sie möchte halt wissen, woher die Hotelreklame ist. Erinnert ihr euch an die Leuchtschrift Fröhliche Weihnachten? Ihr wisst wahrscheinlich nicht, dass ich ein Meister im Glasblasen war. Das allein schon ist schon gut genug. Aber dann.
Ja.
Ich hatte in diesem Moment das Gefühl, Willy springt ihm wirklich an die Gurgel. Ja? Denn er sagt, dafür weißt du nicht, dass ich diese Schrift Lynn zu ihrem ersten Weihnachten geschenkt habe. Und wahrscheinlich weißt du auch nicht, dass ich dafür $200 bezahlt habe. Die Puppe zittert zwischendurch. Ja, es gibt so vieles, was wir voneinander nicht wissen.
Ja, so, das ist so der Comic Relief, aber ich empfinde das gar nicht als bedrohlich, was Clausewitzer da macht.
Ich glaube, es
killt nicht, weil es sehr melancholisch ist.
Ja,
er erinnert sich da in dem Moment vermutlich an eine Zeit, wo das Geld knapp war, Lynns erstes Weihnachten und so dieses. Das erste Weihnachten mit Kind, das ist auch nochmal bestimmt was ganz Besonderes für Eltern und das eben war das Geschenk und so weiter und das, ja.
Aber auch dieses, ne? Ja, es gibt so vieles, was wir voneinander nicht wissen. Ja. Auf jeden Fall kriegt der kleine Stretch ein Trinkgeld. Abgang. Kate sagt, eines Tages möchte ich einen kleinen Jungen haben, so wie Stretch. Und dann kommt Lynn rein und Willy sagt, das finde ich so einen schönen Moment. Auch in der Synchro. Und ein Mädchen. Wie Consuela.
Wie Consuela.
Und wenn sie sich wegen Lynns Skiurlaub entschieden haben, so geben sie an der Rezeption Bescheid. Das war so ganz...
Ja, Prioritäten setzen.
Ja, Alf will natürlich auch ein Trinkgeld. Das sind 5 Cent. Erwarten Sie keine frische Bettwäsche. Diese empörte Puppe. Das ist großartig.
Ein Nickel.
Willy fühlt sich immer noch nicht so richtig wohl, Kate auch nicht, aber sie fangen jetzt an, tatsächlich in Erinnerungen zu schwelgen. Und das ist ja das Schöne. Und ich glaube, wir müssen die verliebten Kalbsaugen, die beiden sich da gegenseitig machen, das müssen wir jetzt nicht hier repetieren. Sie versöhnen sich also. Unser Streit tut mir leid, es war kein Streit, es war eine Meinungsverschiedenheit, sagt Kate. Also das ist so quasi der Schulterschluss, so hey, komm, alles gut. Und dann küssen sie sich, aber Willy bricht kurz ab. Denn weißt du noch, was passiert ist, als wir uns das erste Mal im Hotelzimmer geküsst haben? Das Wasserrohr ist gebrochen. Und ich find's geil, wie beide nach oben gucken, nach rechts, links. So, was? Er ist so gut vorbereitet. Was hat er jetzt vor? Und in dem Moment. Na los, Willi, gib mir einen dicken Schmatz mit dem Gartenschlauch und spritzt ihn nass und man hört von Willi nur Alf. Ah, nee, Moment, stopp. Stopp, jetzt muss ich mal stoppen. Na los, Willi, gib mir einen dicken Schmatz. Nein, Alf, nicht. Dreh das Wasser auf, Brian. Großartig. Richtig großartig.
Brian, höflich wie ich bin, wollte ich dich natürlich wieder nicht unterbrechen. Aber eine Sache vielleicht noch, wo ich mal wieder gemerkt habe, wie die Dialogregie bzw. die Übersetzer sich so leiten lassen oder inspirieren lassen von dem, was im Original gesagt wird und was sie dann wirklich im Deutschen ins Skript schreiben. Im Original sagt Kate, als sie sich, glaube ich, aufs Bett gesetzt hat, oder also auf jeden Fall kurz nachdem Consuela und Stretch und Alf das Schlafzimmer verlassen, sagt sie ja, aber dieser Junge, diese Sachen bringen wirklich die Erinnerungen zurück.
Mhm, ja, ja.
Und im Original sagt sie, but boy, this stuff really brings back memories, doesn't it?
Ugh.
Also dieses Boy ist mehr im Sinne von Junge, Junge.
Ja. Yeah.
Aber dann haben sie tatsächlich, ne, das im Deutschen so ein bisschen umgemodelt und haben gesagt, aber dieser Junge und diese Sachen bringen wirklich die Erinnerungen zurück. Das fand ich interessant.
Ich fand's.
Könnte ich mir aber auch anders erklären. Ich könnte es mir auch erklären, dass vielleicht im Skript das wirklich auch so drin stand, wie sie es im Deutschen machen. Und Enskedin vielleicht tatsächlich dann ein bisschen improvisiert hat. Und dann hat man den Deutschen das Originalskript geschickt aus Amerika und da stand es anders drin. Und haben sich dann wieder daran orientiert. Das kann auch sein. Aber ich glaube, es ist mal wieder hier eine etwas kreative Übersetzung gewesen.
Und es ist auf jeden Fall eine schöne Szene, wie sie beide im Bett sitzen, wie sie sich versöhnen. Ja. Das ist so der herzerwärmende, ich habe den Anglizismus vermieden, das ist ja Wahnsinn.
Mhm.
Dafür kriege ich einen auf jeden Fall geschenkt. Der herzerwärmende Moment. Der nächste Moment ist nicht so herzerwärmend, wir sind nämlich in der Küche. Willi und Kate sind in Bademänteln und sichtlich durchnässt und frieren und möchtest du auch noch eine Tasse Tee? Nein, aber lass die Kanne hier, ihre Wärme tut wohl.
Ja!
Man könnte ja jetzt meinen, dass das schon der Epilog ist. Das ist er aber nicht, liebe Zuhörende. Nein, nein, wir haben noch ein paar für euch. Auftritt der Außerirdische an der Durchreiche. Er sieht in dem Hemd aus wie nach einem harten Arbeitstag, ne, und ein bisschen zerzaust. Ne? Eine Frage, schieß los. Nein, ich schieß, ich bin Pazifist.
Dieses Ich bin Pazifist, das haben sie reingemurmelt. Genauso wie das mit der Orgie, das war im Original auch nicht drin. Also sie sind tatsächlich im Deutschen in dieser Folge wieder ein bisschen drüber gegangen.
Orgie.
Ich bin Pazifist.
Ich finde es auch schön, wie Kate und Willi unisono dann sagen, frag. Und ob sie sauer sind. Warum sollten sie sauer sein? Ne? Schlafzimmer unter Wasser gesetzt. Und ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber als Willi dann sagt, das war das zweite Mal, als mich die Feuerwehr zu Boden spritzte. Ach, weil die Leuchtreklame in Flammen aufgegangen ist.
Ich mache hier einen Haken dran, das ist mein Lieblingszitat. Wie könnte ich das vergessen? Das war, als mich die Feuerwehr das zweite Mal zu Boden spritzt. Auch wieder so eine grandiose Knausnitzer-Performance.
Ja, das ist Weltklasse.
Das zweite Mal. Ja.
Es ist wirklich, wirklich Weltklasse. Und der Außerirdische konstatiert, also seid ihr sauer. Nein, sie sind nicht sauer. Was soll ich denn noch machen? Das ist auch großartig. Was soll ich denn noch machen? Das impliziert ja, dass er will, dass sie sauer sind, aber geschenkt. Kate sagt, sie sind deswegen nicht sauer, weil er etwas wirklich, wirklich, wirklich sehr Wundervolles getan hat. Und es hat er auch. Natürlich in seinem typisch chaotischen, manchmal etwas zu 1:1 denken, ne? Weil wenn das Wasserrohr ja da gebrochen ist, dann müssen sie auch nass werden. Die Antwort, du meinst also, ich brauche nichts weiter zu unternehmen? Willi ist sofort im Alarmmodus. Du hast noch etwas im Petto? Och, nichts weiter. Und Kate?
Aber Kate geht ja da so detektivisch ran, ne? Die
ja,
ist gar nicht
genau.
So beunruhigt. Ja.
Genau. Sie referiert, ne? Und dann, was war noch? Wir waren in dem kleinen italienischen Restaurant. Willi sagt, sie servierten das Essen und der Tisch brach zusammen. Und der Tisch kracht wirklich zusammen.
Mit der heißen Teekanne drauf. Das fand ich auch immer so, ja, da hätten noch andere Sachen passieren können. Dass Alfred auch keine Warnung ausspricht, wo er doch sieht, dass da eine Teekanne auf dem Tisch steht. Ne, Gag hin oder her.
Sein trockener Kommentar dazu ist, reiner Zufall.
Du hast den Fisch in der Wanne vergessen, den Kate erwähnt.
Stimmt, nach dem Fisch in der Wanne.
Ja. Und im Original erfahren wir sogar die Familie, aus der der Fisch kommt. Das war Sturgeon, also ein Stör.
Da sehe ich eine Analogie zu dem leider viel zu früh verstorbenen, aber wegweisenden Schlagzeuger von The Who, Keith Moon. Der hat mal in seinem Alkohol- und Drogenrausch in einem Hotelzimmer hat er Karpfen in die Badewanne gegessen. Das ist kein Scherz, das ist True Story. Da ist der Anglizismus Mist. Liebe Zuhörende, wenn jemand von euch diese Geschichte auch kennt und ich das falsch erzähle, dann schreibt uns bitte, weil ich bin mir zu 99,9% sicher, dass das ein Fakt ist, denn Keith Moon hatte ja auch den Spitznamen Moon the Loon, also Moon der Bekloppte. Von daher, dem ist alles zuzutrauen. Mein lieber Lars, hast du noch was
zu
dieser Szene?
Nein.
Weil dann würde ich sagen, gehen wir in den Epilog. Willy hat es offensichtlich härter erwischt als Kate, denn er liegt auf der Couch und er ist offensichtlich krank. Und es tut Kate ja gar nicht. Es ist ihr nicht wohl dabei, dass sie ihn allein lässt. Nein. Sie soll ruhig allein zu ihrer Mutter. Da könnte man natürlich auch sagen, dass Willy markiert, weil er keinen Bock auf Dorothy hat. Könnte ja sein.
Hm. Das Verhältnis hat sich wesentlich gebessert.
Stimmt, wenn wir uns an den ersten Auftritt von Dorothy denken, als sie denkt, er ist ein Verdreht.
Genau das. Mit Willy Loman, Tod eines Handlungsreisenden.
Ja, genau. Auf jeden Fall geht Kate, er niest, sie dreht sich nochmal um und geht dann.
Helga stumm Trümper, im Original, stumm im Original, stumm im Original.
Helga Trümper Göttin.
Ja, kann man drin lassen. Ist alles gut. Ja. Ich wollte es bloß betont haben, damit ich hier auch mal was sage.
Das ist ja ein Impertinenz, nicht zu überbieten. Ich glaube,
warte mal ab.
Ja. Auf jeden Fall Auftritt Alf. Kate dann hingeht, sie geht zu ihrer Mutter, du gehst nicht mit, nein, weil mich eine Erkältung erwischt, weil mich jemand in meinem eigenen Schlafzimmer unter Wasser gesetzt hat. Und was jetzt kommt, da bin ich nämlich bei der Synchro. Alf will das alles nicht einsehen, er zieht die Decke weg und Willy soll aufstehen und er soll zu seiner Mutter und dieses Leiden, nein. Okay. Ja. Oh, Willy, du siehst ja wirklich ein bisschen blass aus. Vielleicht solltest du dich besser wieder hinlegen.
Ja, und dann kommt erst etwas sehr, sehr Süßes, nämlich er tackt ihn so ein bisschen ein.
Deckt ihn zu, weil für seinen Willy tut er alles.
Ja.
Möchtest du oder soll ich?
Nee, bitte, das obliegt dir.
Willy legt sich wieder hin und ist dir dieses kurze von hinten raus ist er aufgefallen, als Alf sagt, für meinen Willy tue ich doch alles.
Ja.
Meinst du, ich soll jetzt mal meine Lippen auf deine Stirn drücken? Großaufnahme Max Wright, die Nase der Puppe kommt ins Bild. Nein!
Und dann das Puppenspiel nach dem vereitelten Kuss auf Willys Stirn. Die Puppe weicht zurück. Guckt an die Decke und streckt dann ihren Kopf nochmal ein weiteres Mal in Richtung Willy.
Genau.
Und deswegen ist das meine Lieblingsszene. Der Epilog ist meine Lieblingsszene.
Dein Lieblingsgag war ja schon das mit der...
Genau.
Das war es, die vorher, wenn mich das zweite Mal nass gespritzt hatte.
Richtig. Wir sind durch. Und jetzt hab ich den Zuhörenden quasi schon meine Lieblingsszene verraten. Lieblingszitat wisst ihr auch schon, aber ich sag's gerne nochmal, weil es schön ist. Wie könnte ich das vergessen? Das war, als mich die Feuerwehr das zweite Mal zu Boden spritzt. Was kredenzt du mir denn?
Schwierig. Ich glaube, Lieblingsszene nehme ich. Lieblingsszene nehme ich das Essen im Tonzimmer, weil das hat auch so viele schöne Sachen, wie er Teller anrotzen will und putzen und der fürstlich gedeckte Tisch, der Katzenbrillon, der Champagner mit dem Wurm, 15 ein Fest und eine Orgie. Es ist einfach so, ne? In einem Topf. Wie praktisch. Das ist, glaube ich, wirklich meine Lieblingsszene und mein Lieblingszitat ist und bleibt: Ich bin ein Waisenkind, aber ich möchte kein Waisenkind sein. Ich habe Annie gesehen. Dort müssen sie Mehlsuppe essen und tanzen lernen mit einem Mob.
Ja, wie so oft bezieht Alf seine Bildung aus dem Fernsehen.
Ja, großartige Folge tatsächlich, wirklich. Ich hatte die gar nicht mehr so gut in Erinnerung.
Nee, ich auch nicht.
Ja, Lars, was haben wir denn noch?
Ja, was haben wir noch? Wir machen das diesmal relativ kurz. Wir sagen, liebe Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann findet ihr in den Shownotes ein paar Möglichkeiten dazu. Wenn ihr was zu ergänzen habt, schreibt uns bitte an podcast@h-im-thunfisch.de, folgt uns in den sozialen Medien.
Oder das Kontaktformular.
Genau. Gebt uns Sterne in eurem Podcatcher, wir würden uns riesig freuen. Und vor allen Dingen, schaltet auch das nächste Mal in 2 Wochen wieder ein, wenn ihr den Brian sagen hört.
Na großartig, ich habe keine Stimme im Parlament, Joaquin wird einfach deportiert und der muss rote Beete essen.
Und er muss rote Beete essen. Wir gucken den Traumkandidaten.
Ja, und wir werden herausfinden.
Mit Senator Hasenpfeffer.
Und wir werden herausfinden, wer dieser Joaquin, dieser ominöse Joaquin eigentlich ist.
In diesem Sinne. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
Tschüss. Und der muss rote Beete essen.
Du wirst ihn mögen.
Er ist keine rote Beete. Und dann spoilern wir halt, Joaquin ist ein Bongo-Spieler, der keine rote Beete isst.
Ciao. Tschüss.